Institut für KI und demokratische Transformation. 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 Institut für KI und demokratische Transformation.
Herzlich willkommen im IFKI und willkommen zu unserer letzten Veranstaltung vor der Sommerpause. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, mein Name ist Rainer Kahl, ich bin einer der Vorstände hier im IFKI, möchte ich kurz zurückblicken, was bisher geschah. Im Oktober haben wir mit Johannes Kasper und Konstanze Kurz eröffnet. Von ihnen haben wir erfahren, wie groß die Herausforderungen im Bereich Regulierung und IT-Sicherheit sind. Christopher Schack und Behrang Raci, beide hier anwesend, einer hat noch keinen Platz gefunden, haben im Februar dann das Thema vertieft. Und bereits in unserer zweiten Veranstaltung im November hat uns Ingo Dachwitz mit dem digitalen Kolonialismus die globalen Machtverhältnisse hinter der Technologie vor Augen geführt. Der trübe November passte perfekt zum Thema, mussten wir feststellen. Rainer Mühlhoff ging in seinem Vortrag sogar so weit, im Zusammenspiel von Tech-Industrie und der neuen Rechten faschistische Tendenzen zu erkennen, dass wir ausgerechnet diese Veranstaltung auf den Frühlingsanfang gesetzt haben, finde ich bis heute bemerkenswert. Ein Ausreißer versuchte dann Timo Dau mit seinem provokanten Lob der Überwachung. Überwachung könne auch bedeuten, Finanz- und Steuerverbrechen aufzudecken und die Datenherrschaft der Tech-Konzerne zu beenden. Aber es gab natürlich auch schon einen philosophischen Blick auf KI. Die Philosophin Dorothea Winter hat mit Bezug auf Kant die These vertreten, da es KI an persönlicher Freiheit fehle, könne Output generativer KI soweit nicht lediglich als Werkzeug eingesetzt, allenfalls Kitsch sein, aber niemals Kunst. Im letzten Monat hat Matthias Hornschuh, Komponist, Aktivist und GEMA-Aufsichtsrat, ausgerechnet im wunderbaren Mai sein düsteres Essay »Wir geben uns auf« vorgestellt. Alle Vorträge können Sie übrigens auf unserer Webseite nachhören. Auch der heutige Vortrag wird aufgezeichnet. Recht, Macht, Kreativität, Politik, Überwachung. Wir haben die künstliche Intelligenz in unserer ersten Hälfte bis zur Sommerpause von vielen Seiten beleuchtet. Und je länger ich auf diese Reise schaue, desto mehr habe ich den Eindruck, all das lief auf den heutigen Abend zu. Denn unter all diesen Debatten liegt eine Frage, die wir bisher umkreist, aber nie ins Zentrum gerückt haben. Die nach dem Geist selbst. Kann eine Maschine überhaupt denken? Hat sie geistige Fähigkeiten? Und falls nein, kann KI oder können wir solche Maschinen entwickeln? Erleben wir gerade eine Art geistige Evolution der Maschinen vielleicht? Bevor wir über Recht und Macht der KI streiten, müssen wir wissen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Und genau hier setzt unser heutiger Gast an. Und mit ihm verabschieden wir uns dann in die Sommerpause. Ich freue mich, Ihnen heute Abend unseren Gast vorstellen zu dürfen, Professor Dr. Daniel Martin Feige. Herr Feige ist Professor für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und dem Institut für Philosophie der Universität Stuttgart. Bemerkenswert ist schon sein Weg in die Philosophie. Er begann zunächst mit einem Studium des Jazzklaviers am Swinlick-Konservatorium in Amsterdam, bevor er zur Theorie wechselte und in Frankfurt am Main mit einer Arbeit zu Hegels Ästhetik promovierte. An der Freien Universität Berlin folgte 2017 die Habilitation. Sein Denken bewegt sich an der Schnittstelle von philosophischer Ästhetik und philosophischer Anthropologie und die vermeintlich randständigen Themen scheut er auch nicht. Er hat ebenso über Philosophie des Jazz und des Designs geschrieben wie über die Ästhetik des Computerspiels. Im Zentrum steht dabei immer wieder die Frage, was den Menschen und sein Verhältnis zur Welt eigentlich auszeichnet. Und genau diese Frage führt uns zum heutigen Thema. Unter dem Titel Geist und künstliche Intelligenz, warum eine KI nicht denken kann, wird Herr Feige eine pointierte These vertreten und damit eine Debatte berühren, die längst nicht so abgeschlossen ist, wie es manche technologische Verheißung nahelegt. Ob Maschinen denken können, ist keine bloß technische, sondern eine zutiefst philosophische Frage. Wir dürfen gespannt sein, wie Herr Feige sie beantwortet. Herr Feige, herzlich willkommen. The stage is yours.
Ja. Ja, vielen Dank, Herr Karl, für die sehr freundliche Anmoderation und die Einladung. Ich freue mich, dass Sie sehr interessiert sind an dem Vortrag und dem Thema. Ich habe einen Vortrag ausnotiert und werde ungefähr 45 Minuten maximal sprechen. Vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, das kommt dann drauf an. Aber ich werde mir auch einige Extemporierungen wohl gönnen, je nachdem, was ich denke, was in dem Moment interessant ist. Also, Sie alle werden die politischen Entwicklungen in den USA verfolgt haben und die Rolle, die Elon Musk in der Politik durch die Wahl Trumps innehatte. Musk steht wie andere Tech-Unternehmer aus dem Silicon Valley für eine Position, die mit transhumanistischem Gedankengut liebäugelt. Der Mensch, um das ganz kurz zu erläutern, wird hier als suboptimaler rationaler Akteur verstanden, weil leider seine Rationalität an Eigenarten seiner Biologie gebunden ist. Einer der theoretischen Stichwortgeber, also das ist Musk, den kennen Sie ja alle, den Mann mit der Kettensäge und der jetzt gerade einen irrsinnig viel Geld akquirierenden Börsengang von SpaceX vornimmt. Einer der theoretischen Stichwortgeber, auf die sich die Tech-Unternehmer immer wieder beziehen, ist der Philosoph Nick Bostrom. Für sein letztes Buch hat Musk einen Blurb geschrieben und dieser Blurb lautete Yeah. Man weiß nicht, ob er es gelesen hat, aber das stand da drauf. Im Kontext seiner Beiträge zu ethischen Fragen setzt er voraus, dass neben einer kohlenstoffbasierten Intelligenz und damit Intelligenz, die im Kontext von Lebensprozessen entsteht, also sowas wie wir hier im Raum, auch eine silikonbasierte Intelligenz denkbar ist und damit eine Intelligenz, die im Kontext der aktuellen KI-Diskussion zu verorten wäre. Sam Altman von OpenAI, ChatGPT, wies kürzlich den kritischen Hinweis, dass das Training einer KI Unmengen von Energie verschlinge, mit dem, ich mache das in Anführungszeichen, Argument zurück, dass doch auch das Aufziehen eines Menschen sehr viel Energie verbrauche. Das ist dieses transhumanistische Denken, das dahinter steht. Eine weitere Art dieser Argumentation, dass neben menschlichen rationalen Akteuren auch künstliche rationale Akteure zu bedenken sind, hat OpenAI auch in ihrer Verteidigung gegen die Klage der GEMA, der am Landgericht München am 11.11.25 in erster Instanz Recht gegeben worden ist, geltend gemacht. Dort stehen nämlich so Sachen drin, das wissen die Juristen im Raum besser, die haben das noch gründlicher als ich gelesen, aber ich habe auch einiges davon gelesen. Die GEMA übergehe die kreative Eigenleistung der KI. Diese memorisiere nämlich gar nicht Songs und Songtexte, sondern sie reflektiere darauf, was sie gelernt habe, also die KI, die Musik-KI. Jetzt könnte man denken, dass, also einige von Ihnen könnten denken, dass Claude's Anthropic vielleicht etwas anders tickt, weil Anthropic ist unter anderem bekannt geworden dadurch, dass sie sich verweigert haben, im Pentagon die KI für die militärische Nutzung sozusagen freizugeben. Aber auch da finden sich diese Diskussionen. Das in diesem Jahr veröffentlichte 84-seitige Dokument mit dem Titel Claude's Constitution ist mit ihrem Chatbot Claude co-geschrieben und richtet sich erstaunlicherweise zugleich an den Chatbot selbst. Wenn Sie notieren, ich zitiere einen Satz daraus. We want Claude to be able to use its judgments once armed with a good understanding of the relevant considerations. Also das ist das Feld von Diskussionen, um das es mir im Hintergrund geht. Die Diskurse, ob Maschinen denken können, sind nicht neu. Neben philosophischen Diskussionen, die etwa den menschlichen Körper als mehr oder weniger beseelte Maschinen beschrieben haben, das gibt es eigentlich schon bei Descartes, der glaubt, es gibt sowas wie eine körperliche und eine geistige Substanz, da ist unser Körper einfach eine Art von Maschine. Und wenn man eine Katze schlägt und sie schreit, ist das wie eine Klaviertaste drücken. Neben also diesen Diskussionen finden sich in den Künsten und hier vor allem dem Film und der Literatur Vorläufer. Neben E.T. Hoffmanns Sandmann, das kennen sich ja einige hier im Raum, seinem vielleicht berühmtesten Nachtstück, in dem sich der Protagonist wahrscheinlich in eine mechanische Puppe verliebt, ist hier auf Klassiker der Science-Fiction-Literatur etwa von Asimovs iRobot bis hin zu Lems Golem zu verweisen. Golem hat ja bekanntermaßen auch, ich weiß gar nicht, in den 60ern, ich habe es als Jugendlicher gelesen, diese kybernetischen Dialoge geschrieben, da hat er sozusagen Platons Dialoge neu geschrieben unter den Bedingungen der Kybernetik. Er hat die Kybernetik etwas überschätzt wahrscheinlich, aber das ist trotzdem interessant und lesenswert gewesen. Aber wir können natürlich auch an sowas wie filmische Vorbilder denken. Hall aus Kubricks 2001 oder der Terminator oder an digitale Spiele. Das ist Shodan aus System Shock 2, auch eine ziemlich bösartige und intelligente KI. Meine These lautet, um das ganz kurz zu pointieren, die entsprechenden Diskussionen, die ich einleitend umrissen habe, die die KI-Entwicklung begleiten, haben eher etwas mit einem schlechten Rückgriff auf literarische oder filmische Vorbilder zu tun, denn mit rechtfertigbaren wissenschaftlichen Beiträgen zu ihrer Leitfrage. Die Vorbilder sind toll, aber die sollte man vielleicht nicht als sozusagen Thesengeber verwenden. Die These, dass wir einer KI geistige Fähigkeiten zusprechen sollten oder könnten, ist falsch. Punkt. Das ist meine These. Und ich kann den Vortrag damit natürlich nicht beenden, denn jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt beginne ich erst mit der Bewegung. Wenn ich im Folgenden die Frage der KI mit Blick auf die Frage des Denkens diskutieren werde, so geht es mir darum, entsprechende Überlegungen aus der Perspektive der theoretischen Philosophie mit einem Seitenblick auf die praktische am Ende einer Kritik zu unterziehen. Wir verstehen nicht, was so etwas heißen soll, wenn wir einen angemessenen Begriff dessen formulieren, was es heißt, dass wir Wesen sind, die denken, und das heißt sowas wie Überzeugungen und Absichten haben und die auch handeln, die Wünsche haben und etwas tun und wissen, dass sie etwas tun. Und dazu gehe ich in 4 Schritten vor, wobei der 3. Schritt der systematische philosophische Kern des Vortrags ist. Die ersten beiden Schritte sind eher einführend. Hier sitzen nicht nur Fachphilosophen im Raum, das ist mir klar, wahrscheinlich eher wenige. Deswegen werde ich ganz grundsätzlich mal was dazu sagen, was Philosophie ist und vor allen Dingen, was sie von einer computerwissenschaftlichen, soziologischen, literaturhistorischen oder neurophysiologischen Beschäftigung mit solchen Themen unterscheidet. Und im 2. Schritt werde ich einige wenige Sätze sagen dazu, was wir unter KI verstehen können. Der 3. Schritt, den habe ich nochmal ein bisschen unterteilt, wie Sie sehen, wird dann Überlegungen zum Begriff des Denkens vorstellen und zeigen, dass wir einer KI nicht die Fähigkeit des Denkens zuschreiben können. Ich werde nicht erschöpfend über Geist sprechen können, das wäre eine Vortragsreihe wahrscheinlich, wo ich sehr viel mehr machen müsste. Aber ich werde hoffentlich ein paar Elemente einer Kritik dieser These unter Rückgriff auf Überlegungen zum Begriff unserer geistigen Vermögen vorstellen können. Und die Gewährsmänner in diesem Fall sind vor allen Dingen Hubert Dreyfus, Brian Kedwell Smith, Donald Davidson und John McDowell, amerikanische Philosophen. Ich schließe dann mit einem Ausblick, das ist die Klammer, auf den Sinn dieser Analyse, gegen eine falsche Vermenschlichung dieser Technologien zu argumentieren, heißt, gegen eine Verkehrung des Sinns solcher Begriffe vorzugehen, die wir brauchen, um uns als rationale Wesen wie mündige Bürger zu verstehen. Ich beginne also mit einigen einleitenden Bemerkungen dazu, was spezifisch ist für die Art und Weise, wie ich mich dieser Frage nähere. Was ist also spezifisch für eine philosophische Erarbeitung der Frage, ob KIs denken können? Bei der Philosophie handelt es sich um eine Reflexionswissenschaft, die mittels der argumentativen Auseinandersetzung solche Begriffe zu erhellen versucht, ohne die wir uns nicht oder nicht gut selbst verstehen können. Erkenntnis und Wahrheit, Moral und Recht, Kunst und Schönheit, um jeweils 2 Begriffe aus theoretischer, praktischer und ästhetischer Vernunft zu nennen. Um das zu konkretisieren und ein bisschen verständlicher zu machen, qua Reflexionswissenschaften, das heißt sozusagen Wissenschaft zweiter Ordnung, operiert die Philosophie nicht auf der Ebene der Frage, welche Aussagen über die Wirklichkeit wahr oder falsch sind. Da kann man vielleicht, weiß ich nicht, Teile der Physik fragen oder man kann Leute fragen, die einen normalen Gebrauch ihrer sinnlichen Wahrnehmung machen. Die Philosophie fragt vielmehr, was es heißt, dass Aussagen über die Wirklichkeit überhaupt wahr oder falsch sein können. Das ist nämlich selber erläuterungsbedürftig. Und wie das zu verstehen ist, ist gar nicht so einfach zu erklären. Sie fragt nicht, welche Handlungen moralisch richtig sind. Die Philosophie ist keine moralische Erziehung für ihre Leserinnen und Leser. Und ich habe immer mal Studierende, die enttäuscht sind, wenn sie durch die Kant-Lektüre nicht bessere Menschen werden. Sondern sie fragt, was es heißt, dass wir Handlungen auch unter moralischer Perspektive beurteilen können und worin der Sinn einer solchen Beurteilung besteht und warum die vielleicht auch unverzichtbar ist. In diesem Sinne ist Philosophie nicht erkenntniserweiternd im klassischen Sinne, wie es vielleicht die experimentelle Physik ist. Sie macht uns vielmehr erneuer und, wenn es gut geht, bessererweise verständlich, was wir vorphilosophisch schon wussten oder zu wissen glaubten. Wir alle im Raum haben Verständnisse und Meinungen zu den Begriffen, die ich hier auf die Tafel werfe gewissermaßen. Geist, Denken, Verstehen, Handeln, was Recht ist, was Moral ist. Zu einigen eher intern fachphilosophischen Begriffen vielleicht nicht, aber die erspare ich Ihnen heute auch. Aber sie kommen sozusagen nicht nackt mit, sondern sie bringen ganz viel Verständnisse und Meinung zu diesen Themen mit. Und die Philosophie, wenn es gut geht, führt die Meinung ins Licht und kitzelt an ihnen heraus, was argumentativ haltbar ist und was nicht. Und die Philosophie ist grundlegend, möchte ich auch nochmal sagen, für jedwede Wissenschaft dahingehend, dass noch die Physik und die Soziologie bestimmte Verständnisse ihrer Begriffe mitbringen. Verständnisse, die reflektiert werden können Und insofern das geschieht, sind wir im Bereich der Philosophie. Meine These ist nicht, dass die Philosophie die Königin der Wissenschaften ist. Und sie ist auch nicht, dass nur Philosophen das tun. Aber wenn Physiker über ihre Begriffe und Methoden nachdenken und Soziologen und Soziologinnen das tun, sind wir im Bereich von Fragen, die sich berühren mit dem Fach, aus dem ich hier komme und aus deren Perspektive ich heute spreche. Und um das nochmal so ein bisschen ganz unverblümt zu sagen, vielleicht thematisch dreht sich die Philosophie, wenn ich das mal so zugespitzt unverblümt sagen darf, darum, um das, was es heißt, dass wir rationale Wesen sind, und zwar Lebewesen, die einen Begriff ihrer selbst haben und ihr Leben führen müssen. In unserer Lebensform steckt anders als bei anderen Tieren nicht ein inhaltlich bestimmtes Gutes, das wir verwirklichen müssen. Wir müssen die Dinge, die im menschlichen Leben etwas zählen, allererst in unserer Lebensführung konkretisieren. Wir müssen unser Leben führen. Wir können nicht also jemanden fragen, was soll ich tun? Und dann sagt mir das jemand und dann tue ich es und dann habe ich es richtig gemacht, gewissermaßen. Ja. Und es ist auch nicht so, dass bei uns klar ist, was sozusagen eine Dimension unserer Lebensform ist, die heißen würde, dass, wenn sie da ist, wir ein vollwertiges, ein gutes, glückliches Leben führen. Das ist ziemlich kompliziert bei Menschen. Dazu werde ich später noch etwas mehr sagen. Aber wenn Sie mich sozusagen mal pieksen würden und das kurz auf den Begriff weniger technisch das zu bringen, würde ich sagen, am Ende dreht sich die Philosophie um uns als rationale Wesen, die sich damit beschäftigen, dass sie erstaunlicherweise Begriffe ihrer selbst und Verständnisse ihrer selbst haben, anhand derer sie sozusagen ihr Leben führen. Das als kleine Einführung in die fachliche Perspektive, aus der ich heute hier zu Ihnen spreche. Damit komme ich zu einer wirklich sehr rudimentären Einführung in die Frage, womit wir uns beschäftigen, wenn wir uns mit KI beschäftigen. Thema ist die philosophische Kritik der These, dass eine KI denken kann. Was aber ist KI? Ich möchte hier zwei Unterscheidungen kurz vorstellen. Die Unterscheidung zwischen analytischen und generativen Verwendungen und die Unterscheidung von symbolverarbeitender und konnektionistischer KI. Erstens. KI-Technologien können als durchaus wirkmächtiges Mittel verwendet werden, um Muster in Patientendaten oder Worthäufigkeiten in Texten zu detektieren oder um zu eruieren, ob ein historischer Text von einem Autor sein könnte oder einer Autorin oder auch nicht. In den Digital Humanities oder einer Medizin, die sich auch KI-Technologien bedient, kann KI ein Werkzeug sein, das Muster aufdeckt, die uns ansonsten unzugänglich sind. Da gibt es auch manchmal politische Probleme, wenn man nämlich zum Beispiel im medizinischen Sektor meint, den ärztlichen Blick ersetzen zu können oder das mit Patientendaten verbindet. Aber wenn wir die mal beiseite lassen, ist das nicht immer schlecht oder problematisch, glaube ich, hier KI zu verwenden. Zumindest ist dann nichts grundsätzlich daran auszusetzen, solange nicht behauptet wird, man könne das Verstehen von Texten ersetzen durch Worthäufigkeitsdetektion oder gar so etwas Verrücktes wie zu sagen, die KI sei ein verstehendes Wesen. Der Gebrauch solcher Technologien hingegen zu generativen Zwecken, das Erstellen von Texten mit ChatGPT, von Bildern mit Midjourney oder von musikalischen Tracks mittels Suno und Udio, meint etwas anderes. Das Hervorbringen solcher Gegenstände wird von den einleitend benannten Diskursen begleitet, der diesen Maschinen geistige Fähigkeiten zuschreiben. Und um das mal vorgreifend zu sagen, Ziel meiner Kritik ist im Folgenden nicht jede analytische Verwendung. Ich arbeite zum Beispiel mit den Digital Humanities der Universität Stuttgart zusammen und das ist immer erfreulich und interessant. Die haben nämlich nicht irgendwelche seltsamen Fantasien dazu, dass sie damit irgendwas ersetzen, sondern die setzen diese Techniken für bestimmte Fragen gezielt ein. Sondern die Kritik gilt einem generativen Gebrauch, der von entsprechenden Zuschreibungen und man muss auch sagen, politischen, ökonomischen Rahmungen, zu denen werde ich am Ende auch noch was sagen, begleitet wird. Zweitens, die frühe KI-Forschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war dem Ansatz verpflichtet, den Maschinen das, was die KI-Theoretiker für den Kern der Fähigkeit des Denkens hielten, fest einzuprogrammieren. Darunter verstanden sie zumeist logisches Schließen. Die jüngsten Fortschritte im Bereich der KI-Forschung kommen hingegen durch einen Paradigmenwechsel zustande. Anstatt die KI mit logischen Schlussregeln auszustatten, kommt das, was Chatbots, Bildgeneratoren und musikgenerative Programme ausspucken, mittels Musterdetektion in großen Datenmengen zustande. Und der Kollege Sebastian Rosengrün hat es in seiner KI-Einführung so prägnant zusammengefasst, dass ich das hier einfach mal auf die Tafel werfe. In der Pionierzeit der KI, 50er und 60er Jahre, bildeten sich zwei wesentliche Forschungsansätze heraus, symbolische und konnektionistische KI. In der symbolischen geht es um die computergestützte Verbindung von Symbolen nach gegebenen Regeln, vor allen Dingen mittels der formalen Logik, während die konnektionistischen Ansätze darauf abzielen, Intelligenz in Form von neuronalen Netzen basierend auf einem Neuronenmodell zu simulieren. Und wichtig ist, diese beiden Ansätze gab es eigentlich schon in der Frühzeit der KI-Forschung. Es gab dann den sogenannten KI-Winter, sah das lange aus, als käme das nicht voran. Das lag auch daran, dass Protagonisten dieser symbolverarbeitenden frühen KI politisch aktiv waren, diese anderen Ansätze zu torpedieren und zu verhindern. Da ist so ein Wissenschaftskrimi drin. Und der andere Grund ist, für diese konnektionistischen Ansätze gab es einfach nicht die Rechenpower damals. Und man kann sagen, diese KI-Diskussion, die wir heute haben und diese Technologien der letzten 15 Jahre oder so, die sind eigentlich ein Aufschwung dieses konnektionistischen Paradigmas, das es aber als Idee schon sehr früh gab. Im Kontext neuronaler Netzwerke ist häufig die Rede davon, dass diese Maschinen etwas lernen würden oder trainiert werden würden. Alles Dinge, die man einklammern muss, glaube ich. Der amerikanische Computerwissenschaftler und Philosoph Brian Kentwood Smith, der am MIT gelehrt hat und leider gerade verstorben ist vor ein paar Wochen, hat den Begriff des Machine Learnings prägnant wie folgt definiert. Er besteht in erstens the statistical classification and prediction of patterns, second based on sample data, quite a lot of it, necessarily quite a lot of it, third, using an interconnected fabric of processes and fourth, arranged in multiple layers. Dazu einige weitergehende Erläuterungen. Während die ältere KI, weil ich gleich beide Ansätze sozusagen kommentiere, diese logische Schließen-KI und diese Musterdetektions-KI, durch die sozusagen logische Operation mit dem Versuch, da irgendwie Dinge, die sich auf die Welt beziehen, reinzusetzen, zustande kam, operiert die jüngere gewissermaßen andersherum. Sie beginnt nicht mit singulären und generellen Termini, die eine Rolle in Schlüssen spielen können, sondern Objekte und Schlüsse stehen, wenn überhaupt ganz spät im Prozess. Eigentlich geht es da gar nicht mehr um Schlüsse. Brian Kentwood Smith notiert zum Machine Learning, it consists of shallow few-stop inference conducted by a massively parallel process using massive amounts of information involving a huge number of weakly correlated variables. Moreover, rather than exploring the consequences of such correlations, its strength is to learn and reproduce mappings between inputs and outputs. Und hier hören Sie schon, es geht einfach um Musterdetektion. Es geht darum, dass Sie riesen Datenmengen haben, daraus werden Muster detektiert und dann werden weitere Proben in der generativen KI erstellt, die möglichst nah den Mustern, den Samples kommen. In einem Satz, das finde ich immer sehr hilfreich, was Kentwood Smith schreibt, kann man sagen, diese KI ist statistische Generalisierung über große Datenmengen. Das ist KI im Wesen, sagt der Brian Kentwood Smith, Computerwissenschaftler und Philosoph. Sie detektiert Muster in Unmengen von Daten und stellt eben weitere plausible Proben dieser Muster, ahmt die Proben sozusagen nach. Im Fall von Chatbots etwa in Form der Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Wort ein anderes auftaucht und auf der Grundlage des Trainings mit Unmengen entsprechender Wortassoziierung. Ich hoffe, Sie verstehen so ein bisschen, wie das funktioniert und vor allen Dingen auch diese Unterschiedlichkeit dieser beiden Paradigmen. Ich werde auf beide zu sprechen kommen. Kann einer solchen KI im Rahmen der durchaus beeindruckenden Outputs von Chatbots, Bildgeneratoren und Musikgeneratoren die Fähigkeit des Denkens zugeschrieben werden? Kentwood Smith notiert die Frage, does that mean that we have figured out what it is to think? I think not. Er hat recht. Und ich möchte es pointiert mal so sagen, der Fehler der ersten Generation der Forschung zur KI war, dass sie Denken und Geist mit theoretischem Schließen im Sinne der formalen Logik verwechselt hat. Der Fehler der aktuellen Generation ist, dass sie Denken und Geist gar nicht länger in irgendwas wie Schließen verortet und stattdessen glaubt, dem Geist von außen mit bayesianischer Statistik beizukommen. Aber der Reihe nach. Ich komme jetzt sozusagen zum Hauptteil. Wie kommt man mit Blick auf diese technologischen Entwicklungen überhaupt auf die Idee, solchen statistischen Maschinen potenziell die Fähigkeit des Denkens zuzuschreiben? Wir sprechen doch auch nicht so von Taschenrechnern und Waschmaschinen und Stühlen. Ja, die leisten auch alles in unserer Praxis. Wir können bestimmte Dinge nur durch sie, aber wir kommen nicht auf die Idee, die sozusagen, wir sagen manchmal, das blöde Auto springt nicht an, mein PC fährt nicht hoch, aber wir wissen, dass wir es nicht buchstäblich meinen. Wir schreiben diesen Dingern nicht irgendwie Akteursstatus zu. Im Hintergrund dieser Zuschreibung steht das Erbe Turings, das hier im Sinne einer problematischen Theorie des Geistes wirksam wird. Ich gehe in diesem dritten Teil in drei Schritten vor. Ich beginne entsprechend mit dieser Skizze von Turings Vorschlag und rekonstruiere dann eine, wie ich meine, schlagende Kritik des amerikanischen Philosophen Donald Davidson an diesem Vorschlag. Dann stelle ich unter Rückgriff auf den vor allem am MIT lebendigen Diskussionszusammenhang einer KI-Kritik, dazu gehört Kentwood Smith, Argumente vor, die unseren Weltbezug gegenüber einer KI ins Zentrum stellen. Und schließlich werde ich dafür im dritten Teil argumentieren, dass wir allein rationalen Lebewesen, und das müssen Sie im doppelten Sinne hören, nämlich rationalen Lebewesen und rationalen Lebewesen, die Fähigkeit des Denkens zuschreiben können. Und das werde ich nur kurz in Thesenform machen können, weil dieser dritte Schritt ist auch ein zentrales Manöver meines Buchs, das ich geschrieben habe, und das wird ziemlich schnell sehr kompliziert, kann ich sagen. Und das würde so ausufern, dass ich Ihnen da leider ein paar Thesen um die Ohren knalle. Aber ich hoffe, die ersten beiden, ich glaube, es ist trotzdem verständlich, aber die ersten beiden Thesen werde ich etwas ausführlicher, die ersten beiden Schritte für Sie entwickeln. Also die ersten beiden ausführlicher, der letzte etwas weniger. Ich beginne also mit dem, was ich die Turingification des Denkens nenne. Turing hat in einem viel zitierten Papier von 1950 vorgeschlagen, die Frage, ob Maschinen denken können, an einen bestimmten Test zu koppeln, das sogenannte Imitationsspiel, das sich unter dem Schlagwort des Turing-Tests eingebürgert hat. Das werden auch viele kennen, nehme ich an. Dabei soll ein Fragesteller herausfinden, ob das Gegenüber ein Mensch ist, wobei beide nur durch Texteingaben kommunizieren können. Die Maschine gewinnt dann, wenn der Schiedsrichter 30% falsch rät. Sie verstehen das experimentelle Setting, ne? Ich kann nur mit einem Bildschirm gewissermaßen interagieren und bekomme Sätze da ausgespuckt. Und Turing sagt, wir können rekonstruieren, ob ein Gegenüber denken kann. Ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu. Wenn der Akteur nicht mehr den Unterschied erkennen kann, ob eine Maschine auf der anderen Seite sitzt oder ob ein Mensch da tippt und mit mir spricht. Es gibt bei Josef Weizenbaum, der einen frühen Chatbot Elisa gebaut hat, ganz köstliche Therapeutengespräche, die man mit der frühen KI führen konnte, da so, in denen dann so Dinge kommen. Also nach 3 Fragen merkt man, dass da irgendwas nicht stimmt. How are you today? I'm not fine. Do you like not being fine? Und solche Dinge kommen dann. Do you like being depressed? Also da ist es noch nicht mal mehr glitchy, sondern da merkt man einfach, da ist irgendwas ganz im Argen. Josef Weizenbaum, der diese frühen Entwicklungen maßgeblich auch mitgeprägt hat, war einer der schärfsten Kritiker später davon. So, Exkurs zu Ende. Turing selbst, das darf man nicht vergessen, hat gegenüber seinem Freund Robin Gandy festgehalten, dass das Papier Propaganda sei. Nichts anderes als Propaganda hat er hier geschrieben. Es ist in der Tat weniger ein argumentativ ausgearbeiteter Beitrag zur Frage, ob Maschinen denken können, sondern ich möchte sagen, eine Verlängerung der Computerrevolution in den Bereich des philosophischen Denkens. Nicht allein wechselt Turing zur Beantwortung der Frage das Thema. Die Frage, was etwas ist, ist eine andere Frage, ob ich unter sehr seltsamen Bedingungen erkennen kann, was etwas ist. Verstehen Sie das? Die Frage, was etwas ist, ist eine andere Frage, ob ich erkennen kann, was etwas ist. Das sind 2 verschiedene Fragen. Da gibt es bestimmte Zusammenhänge, aber das sind 2 Fragen, die erstmal getrennt werden müssen. Vielmehr und vor allem steht in Frage, ob die Sätze, die Chatbots bilden, in der Weise sinnhaft sind, wie es die Sätze sind, die wir bilden. Und dazu möchte ich jetzt auf dieses wunderbare und gar nicht so häufig gelesene Paper von Donald Davidson, einem der wichtigsten Sprachphilosophen unter anderem und war auch Beiträger zur Erkenntnistheorie der amerikanischen Philosophie um die Jahrtausendwende, zu sprechen kommen. Davidson hat in einem kritischen Artikel zu Turing zu Recht festgehalten, dass Turing nicht berechtigt ist, die Frage, ob einem Gegenüber geistige Fähigkeiten zuzuschreiben sind, in der Weise zu beantworten, wie er es tut. Die Frage, ob diese sprachlichen Äußerungen sinnhaft sind, entscheidet sich gar nicht allein auf der Ebene der Bildung syntaktisch korrekter Sätze des Englischen oder Deutschen. Für die semantische Ebene, also die Ebene des Sinns von sprachlichen Ausdrücken und nicht allein, ob sie korrekt gebaut sind, ist nach Davidson nämlich nicht allein relevant, dass Akteure verwendete Worte übersetzen können und sich verstehen können. Vielmehr müssen die sprachlichen Äußerungen und genauer Sätze zum einen in logischen Verhältnissen zueinander stehen, und zum anderen in einem kausalen Verhältnis zur Wirklichkeit. Und ich möchte beide Punkte kurz kommentieren. Erster Punkt. Eine Überzeugung zu haben, die sich in Satzform ausdrücken lässt. Ich bin der Meinung, dass ich gerade hier, IFKI heißt das, ne? Nicht IFKI, was ich immer gesagt habe, stehe und es 19.05 Uhr ist. Das ist eine Überzeugung, die kann ich sehr gut in dieser sprachlichen Form, die ich eben vorgebracht habe, ausdrücken. Um diese Überzeugung zu haben, muss ich ganz viele andere Überzeugungen haben, die in einem Verhältnis der Stützung oder Widerlegung dazu stehen. Ich muss zum Beispiel der Meinung sein, dass das irgendwie ein Institut ist oder sowas oder eine Forschungseinrichtung und keine Person, die im Raum rumläuft. Ich muss der Meinung sein, dass es nicht ein Tier ist. Ja, ich muss der Meinung sein, dass ich es vielleicht auch nicht anfassen kann, so eine Institution. Verstehen Sie, was ich meine? Während ich der Meinung bin, dass Sie als Person, die vor mir sitzen, wahrscheinlich nicht durch einen Teleport vor den Raum sich materialisiert haben und durch die Tür dann irgendwie gekommen sind, ja. Insofern ich eine Überzeugung habe, habe ich ganz viele weitere Überzeugungen. Die kann ich auch nicht zählen. Sondern Überzeugungen kommen nur in einem Cluster, in einem Netz. Verstehen Sie diesen Gedanken, wenn ich mal kurz fragen darf? Ja? Ich kann nicht Überzeugungen sauber additiv zusammenkleben, sondern wir haben es mit einer netzartigen Struktur zu tun, die sich in, die sozusagen in Sätzen, wenn sie Thesen sind zum Beispiel, sich artikuliert. LLMs haben keine Überzeugung, sie generieren nach statistischen Maßgaben wahrscheinliche Antworten, Antworten, die besonders naheliegend zu sein scheinen, und zwar derart, dass sie allein auf der Ebene der Musterdeduktion der Zeichen selbst zustande kommen, aber nicht auf der Ebene operieren, wofür sie stehen. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Zweiter Punkt, also das war jetzt eben die Struktur der Sprache und Überzeugung, da sage ich noch mehr zu, die hängen irgendwie zusammen und die gibt es nur im Paket Überzeugung in einer nicht zählbaren Vielzahl. Zweiter Punkt. Wenn ich von Lebewesen in der Welt sage, dass sie Katzen sind, dann muss ich eine bestimmte Geschichte des Erwerbs dieses Begriffs hinter mir haben, die auch in kausaler Weise auf die richtigen Gegenstände bezogen ist. Wenn mein Sohn immer zu Kühen Katze sagt, dann will ich irgendwann mal schnell sagen, nee, das nennen wir nicht Katze, das ist eine Kuh. Und wenn er zu Tischen und Kühen Katze sagt und schon älter wäre, hätte er, glaube ich, ein Problem oder ich. Mehr noch, wenn ich vor mir eine Katze sehe, verursacht die Katze die Überzeugung, dass dort eine Katze vor mir steht, wenn ich über den Begriff der Katze verfüge, ebenso wie über den Begriff dessen, was es heißt, etwas zu sehen und was etwas begründen kann. Verstehen Sie diesen nicht trivialen Gedanken, aber den Gedanken, dass die Welt selber sozusagen sich artikuliert in unseren Begriffen. Es ist nicht so, dass wir einfach ein Netz spinnen in unserem Kopf, das nennt John McDowell immer die Idee des frictionless spinning in the void, sondern Begriffe liegen natürlich irgendwie an uns, aber sie haben auch was mit der Welt zu tun. Dazu werde ich noch mehr sagen. Ob wir in einer Mensch-Maschine-Interaktion darüber getäuscht werden können, dass das Gegenüber ein Mensch sei, kann in Wahrheit gar nicht so getestet werden, wie Turing es vorschlägt, denn der Test kappt jeden Bezug auf Ereignisse, Zustände und Gegenstände der Wirklichkeit in ihrer Einwirkung auf sprachliches Verhalten. Und er notiert entsprechend, damit dem Objekt eine Semantik zukommen kann, muss es in bestimmter Weise in der Welt tätig sein. Und damit jemand anders diese Semantik verstehen kann, muss es eine dreistellige Interaktion zwischen Gegenstand, Fragesteller und gemeinsamer Welt geben. Das ist seine weitergehende These, das nennt sich Triangulation. Er sagt, damit wir sprachlichen Sinn haben und so, brauchen wir mindestens zwei Akteure, die wechselseitig sprachliche Äußerungen vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Welt interpretieren. Niemand kann sich sozusagen alleine Sprache erfinden und Sprache, die sozusagen Dimension der Wirklichkeit herausgreift, da brauchen wir eine Interpretationssituation. Das gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, das scheint mir aber weiterführend zu sein, was er da sagt. Der Turing-Test kann dem Fragesteller nicht genügend Informationen liefern, um zu entscheiden, was ein Objekt meint oder denkt und entscheidend und somit um zu entscheiden, ob es überhaupt denkt. Ja? Der Output von sinnhaft anmutenden Sätzen, da fehlen uns wesentliche Informationen, nämlich was ein Akteur in der Welt bei bestimmten Gelegenheiten sagt. Ja? Wenn er zum Beispiel immer zu Tür und Stuhl sagt oder so, werde ich irgendwie mit ihm drüber, werden wir uns unseren Sprachgebrauch justieren müssen in irgendeiner Art und Weise. Und solche Fragen können wir bei einer KI gar nicht mehr stellen, weil sie nicht in der Welt tätig ist, weil sie nicht sich auf etwas beziehen kann, wie ein Akteur, den ich interpretiere. Der letzte Punkt ist entscheidend für Davidson, weil er die These vertritt, dass der sinnsprachliche Ausdruck eben durch diese wechselseitige Interpretation vor dem Hintergrund einer geteilten Weltzustande kommt. Sein Argument zeigt nicht, dass Computer nicht denken könnten. Es zeigt allein, dass Turings Test diese Frage nicht beantworten kann. Ich verfolge jetzt diese Linie, ich habe eben schon ein bisschen darauf hingedeutet, nun unter dem Schlagwort Welt und Bedeutsamkeit weiter mit Blick auf die vor allem am MIT ansässigen Philosophen und muss noch ein paar Sätze zur Rationalität sagen. Davidsons Position ist zentral von dem Anliegen geprägt, unser Tun wie unsere Überzeugung als Ausdruck unserer Rationalität zu begreifen. Während eine KI sinnwidrige Störung produzieren kann, können wir uns im Handeln irrational verhalten, wie unsere Überzeugungen besser oder schlechter begründet sein können. Und Sprache und Denken sind für Davidson, das haben Sie eben schon gehört, interdependent. Wir können einem Gegenüber nur insofern bestimmte Überzeugungen zuschreiben. Da sage ich jetzt nicht mehr zu, weil es wird schnell sehr technisch und kompliziert. Insofern wir ihm die feingliedrige Struktur der Sprache zuschreiben können, die einzelne Überzeugungen, Absichten und Wünsche herausgreift. Ich möchte ganz kurz noch bei dem Begriff der Rationalität verweilen, weil er mir super wichtig und unverzichtbar zu sein scheint, um zu verstehen, was uns unterscheidet von Musterdetektionsmaschinen. Was ohnehin schon eine komische Frage ist, das sozusagen. Was genau heißt es nicht bloß, ein Körper unter Körpern zu sein, der kausal irgendwie von der Welt affiziert ist, der durch die Gesetze der Physik hin und her geworfen wird, sondern eine Person zu sein, die rational auf Zustände der Welt antwortet. Ich bin nicht hier im Raum, weil mich die Physik in diesen Raum reingeweht hat und auch nicht, weil meine Gene mich wie Puppenspieler hierher gezogen haben. Ich habe vielmehr ganz viele Dinge im Bewusstsein dessen, was ich da tue, getan. Ich bin in einen Zug heute Morgen gestiegen, in der Bahn stecken geblieben und mal wieder viel zu spät an dem Zielort angekommen. Und das waren alles Phasen der Verwirklichung meiner Absicht, hier heute einen Vortrag vor Ihnen zu halten. Und natürlich war eine notwendige Bedingung dafür, dass ich ein Gehirn habe, ganz viele neurophysiologische Zustände gegeben waren, ich in einer Welt mich bewege, die durch die Gesetze Physik beschreibbar ist, ich ein Produkt der natürlichen Evolution bin. Aber auf dieser Ebene finden wir nicht raus, was es heißt, dass etwas eine vernünftige Handlung ist, die mehr oder weniger sinnvoll ausgeführt sein kann und die mehr oder weniger wünschenswert ausgeführt sein können. Wir können also nicht über uns so sprechen, dass wir bloß von natürlichen Prozessen in diesem Sinne bestimmt sind. Wir sind vielmehr auch von rationalen Erwägungen und Überlegungen bestimmt. Es heißt, ein Lebewesen zu sein, dessen Verhalten nicht allein durch etwas in der Welt verursacht ist, sondern das etwas als Grund für eine Überzeugung oder eine Handlung begreift und aus diesem Grund, das ist entscheidend, eine Überzeugung hat und aus diesem Grund diese Handlung vollzieht. Ein vernünftiges Wesen zu sein, um das zu sagen, heißt nicht immer vernünftig zu handeln. Das behauptet kein Philosoph, der bei Verstand ist. Es heißt, ein Lebewesen zu sein, das grundsätzlich durch Gründe ansprechbar ist. Seien sie gut oder schlecht. Sie können schlechte Gründe haben, sie können irrational sein, aber dann sind sie immer noch ein rationales Wesen. Sie machen halt einen vielleicht nicht optimalen Gebrauch ihrer Vernunft. Und die Philosophen wissen übrigens, würde ich mal vorsichtig sagen, nicht innerlich über den letzten Unterschied von einem rationalen und nicht rationalen Gebrauch Bescheid. Das heißt, die Philosophen stellen sich nicht hin wie Richter und sagen, das ist rational und irrational. Sie denken nur darüber nach, was es heißt, dass wir für sowas seltsamerweise ansprechbar sind. Und wenn jemand von Ihnen jetzt nach vorne kommt und mir eine Ohrfeige gibt, weil er das so schrecklich findet, was ich hier sage, wird man das nicht dadurch entschuldigen können, dass die Gesetze der Physik das verursacht haben. Man wird es vielleicht entschuldigen können, wenn der Akteur, die Akteurin mir sagt, ich habe gerade eine Gehirnoperation hinter mir und weiß nicht, was ich tue. Dann können auf einmal so kausale Erklärungen reinklicken, aber was in dem Moment passiert, ist nicht erschöpfend durch eine physikalische, biologische, chemische Beschreibung erläuterbar. Das hängt im Begriff der Rationalität, der übrigens darüber hinaus, jetzt extemporiere ich relativ viel, eine notwendige Bedingung ist, um überhaupt Physik zu betreiben, weil wir ja doch wollen, dass eine physikalische Theorie einer offenbarungsreligiösen These überlegen ist und das ist eine Frage der Rationalität und der Begründung. So, für den Diskussionszusammenhang ist entscheidend, dass er am Begriff der Welt, der in der KI-Forschung vorausgesetzt wurde, ansetzt. Schubert Dreyfus hat mit Blick auf die ältere symbolverarbeitende KI Folgendes gezeigt. Er war ein Wegbegleiter dieser Entwicklung, saß mit diesen ganzen Computerwissenschaftlern darum, hat ihnen immer gesagt, das geht nicht, das kriegt ihr nicht hin, ihr täuscht euch. Und sie haben immer gesagt, ach, der verrückte Philosoph mit seinen Gedanken. Und er hatte leider doch recht, nicht? Sie haben ihm nicht zugehört. Sie basiert deshalb auf einem unzureichenden Begriff des Denkens, weil sie Denken auf logische Schlussregeln reduziert. Wir Philosophen müssen alle ein bisschen formal Logik studieren in unserem Studium. Ich bin da kein Experte für, finde das aber durchaus interessant. Formallogik mag ein hilfreiches Werkzeug sein, um bestimmte Probleme zu klären und vielleicht auch einige Dimensionen unseres Denkens hilfreich in den Blick zu nehmen, aber Denken lässt sich nicht in dem erschöpfen, was Aussagen und Prädikatenlogik abzubilden erlaubt. Unser Denken, das ist Dreyfus' Punkt, ist vielmehr immer schon in der Welt praktisch involviert. Wir nehmen nicht kontextlose Tatsachen als entkörperter Geist zur Kenntnis, wir nehmen die Welt vielmehr im Denken und Handeln als etwas wahr, was uns in verschiedenen Hinsichten etwas angeht. Das heißt auch, wenn wir Texte am Computer schreiben, miteinander essen gehen, unser Haustier füttern oder Klavier üben, sind zwar hier vielfältige Arten von Schlüssen, könnte man sagen, in praktischer Weise im Spiel, aber die Situation wäre verfehlt, so zu beschreiben, dass sich zwischen uns und die Welt solche Schlüsse schieben. Das ist nämlich das Bild der frühen KI-Forschung. Da haben wir eine Maschine und wir haben die Welt und dann gibt es dazwischen noch eine Ebene von irgendwelchen komischen Schlüssen. Wenn ich hier sie anschaue, dann habe ich nicht eine Wahrnehmung, und mache eine statistische Erarbeitung im Geist, ob da eine Person vor mir sitzt. Können Sie mir folgen? Und wenn ich höre, dass der Sturm aufzieht, höre ich den Sturm aufziehen. Aber ich mache nicht eine Art von Wahrscheinlichkeitsberechnung im Kopf und ich mache auch nicht sowas wie logische Schlüsse ziehen, sondern ich nehme Aspekte der Welt wahr im Lichte, unter anderem von den Dingen, die relevant sind für unsere praktischen Interessen. Können Sie mir ein bisschen folgen? Und das Problem der frühen KI ist, die schiebt sozusagen eine abstrakte theoretische Ebene zwischen die Maschine und die Welt. Und das hat mit Geist nichts mehr zu tun. Das sagt Dreyfus, und er hat recht. Diese Kritik hat Kendall Smith erneuert für die jüngste Welle der KI. Seine, wie ich meine, sehr schlagende These lautet, dass die Sätze und Bilder, die generative KI hervorbringt, nicht derart welthaltig sind wie unsere Sätze und Bilder. Ich hatte das angedeutet. Sie sind nicht über die Welt oder das, was diese Bilder zeigen, weil die KI keinen Begriff des Unterschieds der Repräsentationen und dem, was sie repräsentieren hat. Wenn ich Sätze bilde, die sich auf Personen beziehen, weiß ich ziemlich gut Bescheid über den Unterschied von Personen, also das, auf was sie sich beziehen, und meinen Sätzen. und meine Sätze können nur deshalb wahr oder falsch sogar sein, könnte man sagen, weil sie zutreffendes aussagen, wie es sich verhält. Wenn ich sage, die Person ist 1,80, sie ist aber 1,20 erstaunlicherweise, dann war der Satz falsch. Und das hat was mit dem Unterschied meiner Zeichen, meiner Repräsentation zu den Tatsachen sozusagen zu tun. Ist das verständlich? Und diesen Unterschied, über den verfügt die KI nicht. Das ist entscheidend. Das ist Kentwood Smiths Argument. Sie bastelt, popelt, baut auf der Ebene der Zeichen, die wir bilden, und macht daraus Chimären von etwas, was so aussieht wie unsere Zeichen, aber nicht so funktioniert, weil sie nicht auf die Welt bezogen sind. Das scheint mir ein extrem schlüssiges Argument zu sein. KI-Systeme haben in einem Satz keine Ahnung, worüber sie reden. Das ist Kentwood Smiths These. Wir können maschinelles Lernen im forensischen Sinne da durchaus nutzen, um etwas über die Welt herauszufinden, aber die Ergebnisse sind nicht selbst welthaltig, wie es unsere Urteile sind. Um das zu sein, müssen sie sich auf die Welt in einer Weise beziehen, dass sie nicht allein Zustände der Welt repräsentieren, sondern darum wissen, dass es sich hier um Zustände der Welt handelt. Und eins seiner Beispiele ist, das schlagend ist, wir würden eigentlich einem Nanny-Roboter nur dann unser Kind anvertrauen, wenn dieser Roboter einen Begriff des Wohlergehens des Kindes hätte. Und nicht, wenn dieser Roboter in Millionen von Daten typische Verhaltensweisen von Eltern angesichts von Kindern rausdetektieren würde. Da kann auch was schiefgehen, ja. Dann kann es sein, dass er dem Kind das Gesicht wickelt oder sowas, ja. Es ist ein Unterschied, ja, ob wir mit einer Maschine zu tun haben, die diese Art von Mustern mehr oder weniger sinnvoll nachbildet, oder ob wir es mit einer Maschine zu tun haben, die weiß, worum es ihr geht und womit sie es zu tun hat. Und noch ein kompliziertes Argument, dann verlasse ich die philosophischen Höhen wieder und werde gleich zum abschließenden Manöver ansetzen des Vortrags. Der Unterschied zwischen Repräsentation und dem, was diese repräsentieren, lässt sich noch einmal mit einem Argument von Davidson unterfüttern. Es lautet, damit man eine Überzeugung, dass etwas der Fall ist, haben kann, muss man über den Begriff der Überzeugung verfügen. Das habe ich eben angedeutet. Man muss wissen, was Überzeugungen sind. Denn die Überzeugung, dass etwas der Fall ist, zu haben, heißt zugleich zu wissen, dass sie wahr oder falsch sein kann. Die Realität kann Widerspruch anmelden. Es kann sich anders verhalten, als man geglaubt hat. Ich rede jetzt über empirische Sätze natürlich vor allen Dingen und auch alltagssprachliche. Das wiederum heißt, ein sprachfähiges Wesen zu sein, heißt in diesem Sinne, ein selbstbewusstes Wesen zu sein. Ein Wesen zu sein, das nicht einfach das ist, was es ist, sondern das ein Verständnis, einen Begriff seiner selbst hat. Und das für das, was es ist, einen Unterschied macht, dass es sich in dieser oder jener Weise versteht. Davidson leitet es aus einem ganz minimalen Manöver ab, eigentlich einer der klassischen Gedanken des deutschen Idealismus, den leitet er aus dem Gedanken ab, dass damit Überzeugungen wahr oder falsch sein können und überhaupt Überzeugungen sind, muss man wissen, dass sie das sein können. Und das heißt, höherstufig den Begriff der Überzeugung zu haben. Das ist nicht trivial, aber ich hoffe, Sie verstehen das trotzdem, diesen Gedanken. Ja? Damit ich überhaupt Überzeugung haben kann, muss ich darum wissen, was eine Überzeugung ist und dass sich Dinge so verhalten können und nicht verhalten können. Und das heißt zugleich, dass ich einen Begriff meiner selbst habe. Bei Kant heißt es, dass ich denke, dass alle meine Repräsentationen notwendigerweise begleiten muss. Damit meint Kant nicht, dass ich immer, wenn ich einen Satz sage, dabei ich denke, sondern dass ich weiß, dass ich ihn denke und sozusagen in diesem davidsonianischen Sinne die Welt in diesem Fall Einspruch erheben kann. Damit eine KI denken oder auch handeln, dazu habe ich wenig heute gesagt, könnte, müsste sie entsprechend ein Akteur sein, der weiß, dass er oder sie denkt und handelt und damit einen Begriff seiner selbst als handelndes oder denkendes Wesen hat. Mittels bayesianischer Statistik plausible weitere Proben aus einer Unmenge von Proben zu erstellen, hat mit Denken, Handeln, Verstehen, Wahrnehmen und weiteren Begriffen, die wir zur Charakterisierung unserer selbst als vernünftiger Wesen in Anschlag bringen, nichts zu tun. Ich komme in einem letzten Schritt jetzt zu dieses Kernstücks meines Vortrags, zu etwas, was ich nur in Thesenform kurz Ihnen präsentieren kann, dem Gedanken, dass Rationalität nur einem Träger einer Lebensform zugeschrieben werden kann. Man kann die beiden Linien der Argumentation, die ich bislang entfaltet habe, dass wir uns selbst als rationale Wesen verstehen müssen, da wir einen Begriff unser Selbst haben und dass wir auf eine immer schon sinnhaft erschlossene Welt bezogen sind, im Begriff der Lebensform zusammenführen. Nicht biologisch, sondern eher von Aristoteles und Wittgenstein und solchen Autoren kommt. Wir sind Lebewesen einer besonderen Art, nämlich vernünftige Lebewesen. Lebewesen, die ihr Leben führen müssen, indem sie einen Begriff ihrer selbst erarbeiten. Und damit meine ich einfach so Sachen wie, die für sich bestimmen müssen, was für sie im Leben etwas zählt. Das meine ich grundsätzlich solche Dinge, ja. Also nicht, Begriff meine ich nicht, man denkt sich irgendwie was im Kopf oder sowas, sondern die aktiv ihr Leben gestalten müssen. In ihrer Lebensführung gehen solche Wesen nicht allein Dimensionen der Welt in verschiedenen Hinsichten etwas an. Vielmehr gibt es durchaus auch zentrale Dimensionen, was für uns im Leben relevant sein kann. Daran hat die ganze tugendethische Tradition Philippa Foot und andere erinnert. Dinge wie Freundschaft und Liebe, vielleicht auch Verwirklichung unserer selbst in der Arbeit oder das Aufziehen von Kindern, all solche Sachen. Aber es ist völlig klar, niemand im Raum muss all diese Dinge, die interessant sein könnten im menschlichen Leben, notwendig verwirklichen, um ein glückliches Leben zu führen. Man muss nicht sich in der Arbeit verwirklichen, man kann auch Kinder großziehen und so weiter oder andersherum. Das ist nicht ausgemacht. Und vor allen Dingen ist es nicht so, dass wir den Sinn schon kennen könnten, bevor wir uns auf den Weg machen, was es heißt, ein Leben sozusagen auf eine gewinnbringende und für uns gute Weise zu realisieren. Ja, also das, was im Leben zählt, ist wesentlich unbestimmt. Wir müssen es selber gestalten, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch im menschlichen Leben Dinge gibt, die von Relevanz sind für eine gute Lebensführung. Das ist was, was sich sozusagen zu Aristoteles zurückverfolgen lässt. Im Lichte jüngerer Diskussion der philosophischen Anthropologie lässt sich hier sagen, wir sind Tiere, und zwar Tiere einer besonderen Art, vernünftige Tiere. Wir haben das, was andere Tiere haben, Wahrnehmungsvermögen, Bewegungsvermögen, aber wir verwirklichen diese Vermögen in anderer Form, da wir einen Begriff unser Selbst haben. Das ist natürlich nicht im Sinne einer wertenden These gemeint, die Quatsch ist. Es geht nicht darum, dass Katzen schlechter sind als Menschen, sondern die sind halt anders als Menschen. In diesem Sinne, ja, ich mag Katzen auch. In diesem Sinne ist eine notwendige Bedingung dafür, was etwas Rationalität zuzuschreiben, Träger einer Lebensform zu sein. Rationalität verwirklicht sich im Denken und Handeln. Okay. Also damit schließe ich diesen Teil ab und komme noch, wenn ich die Zeit habe, zu einem kurzen abschließenden Teil. Dann bin ich doch in einer normalen Länge, glaube ich, weil ich sehr viel Seitenbewegung gemacht habe. Damit eine KI denken und handeln kann, müsste sie ein Akteur sein. Ich wiederhole das nochmal, der weiß, dass er oder sie denkt oder handelt und damit einen Begriff seiner selbst als handelndes und denkendes Wesen hat. Es müsste ein Akteur sein, den die Welt etwas angeht und für den etwas in seiner oder ihrer Lebensführung zählt. Mittels dieser statistischen Verfahren plausible Proben zu bauen, hat mit Denken und anderen Begriffen nichts zu tun. Diese Kritik aus dem Geiste theoretischer Rationalität möchte ich in Form einer Klammer zum Anfang abschließend in den Kontext einer praktischen Kritik der KI stellen. Und da sind wir auch wieder bei Themen, die, glaube ich, auch vorherrschend waren in der Vortragsreihe hier. Da schließe ich jetzt nochmal an. Ich stelle mir aber abschließend nochmal eine Frage, die durchaus nochmal etwas theoretisch beginnt. Ist es denn unmöglich, auch LLMs, also Large Language Models, Bewusstsein zuzuschreiben und vielleicht Robotern Handlungsfähigkeit? Nicht, wenn wir damit sowas meinen, dass diese Maschinen Bewusstsein haben in einem interessanten Sinne, sondern vielleicht wie folgt: Bauen wir nicht ohnehin ständig unsere Begriffe um, um sie auf neue Situationen und Phänomene anzupassen? Das tun wir. Es gibt Begriffswandel, der rational sein kann. Dass heute Familie nicht mehr dasselbe heißt wie in 15 Jahren, ist vielleicht wünschenswert, ja, oder andere Dinge heißen kann. Haben sich nicht diese Zuschreibungen schon auch eingeschliffen, wenn wir so etwas sagen, wie die KI sagt, ich frage die KI und so weiter und so fort? Ich möchte mit drei Argumenten antworten. Das Zentrale ist das dritte. Die ersten beiden sind nochmal aus dem Geiste dessen, was ich eben gesagt habe. Die sind auch zentral, aber sie führen nicht auf diesen letzten Punkt hin. Erstens, der Umbau des Begriffs des Denkens oder Handelns aus dem Geiste von LLMs oder in Roboter reingeschraubte LLMs ist nur dann logisch möglich, wenn man glaubt, dass die Fähigkeit zu denken nicht in weitergehende Lebensprozesse eingebunden ist und von ihnen nicht informiert ist. Das ist halt dieses Musk- und Bostrom-Bild. Und das ist auch, was Leute wie David Chalmers sagen. Die isolieren sozusagen den Bewusstseinsbegriff vom Begriff des Selbstbewusstseins und allen anderen Dingen, die da dranhängen und glauben, sie können das wie aus dem Steinbruch rausschlagen. Und diese eine Sache finden sie dann auch da. Aber ich würde halt sagen, man findet da gar nichts, wenn man nicht das ganze Bild hat. Das Bild, dass wir einerseits Lebewesen sind, die die Welt in verschiedenen Hinsichten etwas angeht und dann und darüber hinaus noch denken können, ist zu verabschieden. Es kann den internen Zusammenhang von unserer Art und Weise, auf die wir Lebewesen sind, und der Tatsache, dass wir denken, nicht länger erklären. Ich möchte dem gegenüber Folgendes geltend machen. Denken als Ausprägung unserer Rationalität meint eine Dimension der Art und Weise, auf die wir als Menschen lebendige Wesen sind. Wir können hier also Denken nicht von Lebensprozessen abziehen, auch wenn denken zu können heißt, in einem Prozess der beständigen Selbstkorrektur zu sein. Vielleicht verstehen Sie zumindest das Manöver. Positionen, die LLMs minimale geistige Fähigkeiten zuschreiben wollen, isolieren die von weitergehenden geistigen Fähigkeiten. Meine These und die These einiger Kollegen, auf die ich mich hier beziehe, lautet, die muss das, was eine bestimmte Dimension unseres geistigen Lebens ist, ist sie nur, weil wir diese anderen Dimensionen auch haben. Ein denkendes Wesen sind wir, weil wir auch ein handelndes Wesen sind und so weiter und so fort. Können Sie mir folgen? Man kann also nicht ein Ding isolieren und dann irgendwo auch noch finden in diesen Maschinen. Zweiter Punkt. Auch wenn uns nichts empirisch daran hindert, Begriffe beständig umzubauen, sind hier durch unseren Gebrauch, wie die sinnkritische Frage, welche Unterscheidung durch sie gezogen werden sollen, Grenzen gesetzt. Es gibt in der Philosophie im Moment, in der theoretischen, einen Diskussionszusammenhang unter dem Schlagwort des sogenannten Conceptual Engineerings. Das erspare ich Ihnen hier im Detail. Die sind große Freunde davon, alles so umzubauen, dass es bestimmten Zwecken und Ideen passend ist. Ich habe eher eine Agenda, die das interessant findet, aber ein bisschen kritisch beurteilt aus folgendem Grund. Begriffe sind keineswegs, so hatte ich mit der Witzen festgehalten, Instrumente, um die Wirklichkeit irgendwie dann nochmal einzuteilen. Sie sind vielmehr die Art und Weise, auf die die Wirklichkeit überhaupt für uns Menschen da ist. Damit meine ich nicht, dass die sinnliche Wahrnehmung ein Begriff ist. Ich meine damit aber, dass die sinnliche Wahrnehmung nicht ohne das Verfügen über Begriffe erklärt werden kann. Das ist eine Einsicht, die sich seit Kant findet. Eine Person zu sehen, eine Brille zu sehen, setzt voraus, dass wir über den Begriff der Brille verfügen. Damit ist überhaupt nicht viel zu den Details der Wahrnehmung gesagt, aber Wahrnehmungsvollzüge rufen in uns Begriffe ab, die wir erworben haben. Und das ist eine logisch andere Form der Wahrnehmung, als wenn ich sozusagen in Reizreaktionsform auf die Umwelt reagiere oder so. Vielleicht verstehen Sie das komplizierte Argument, das ist eine Idee, die kommt von Kant und ich halte sehr viel von der. Also, hier mag es Bereiche geben, bei denen es plausibel ist, den Anteil unserer begrifflichen Artikulation an dem, was es ist, zu sehen, aber selbst im Fall von Artefakten oder Institutionen ist es trotz der zentralen Rolle unserer Verständnis und Begriffsbildung dennoch so, dass sie natürlich deshalb nicht wirklich wären oder so. Zentral ist, Wälder und Pflanzen könnte man auch anders einteilen. Das ist nicht notwendig so, dass wir diese Dinge unterscheiden da. Das heißt aber nicht, dass unsere Begriffe das, was hier bezeichnet wird, hervorbringen. Die Welt muss ein Mitspracherecht haben, das über unbestimmte Kausalität oder irgendwelche Dinge, die uns unzugänglich sind, hinausgeht. Verstehen Sie das Manöver? Also irgendwie scheint mir ein Begriff der Sprache nur tragfähig zu sein, wenn er sozusagen der Welt ein Einspruchs- und Mitspracherecht einräumt. Das ist ein Gedanke, der sich mit dem amerikanischen Philosophen John McDowell entwickeln lässt. Drittens, und jetzt sind wir bei der praktischen Kritik. Es gibt neben diesen anthropologischen und sinnkritischen Überlegungen noch einen weiteren Grund, warum ich den Vorschlag zurückweise, den Begriff des Denkens so umzubauen, dass er auf KIs passt und damit der Sinn geändert wird, all dieser Begriffe. Dass etwa im Fall von auf LLMs basierende Chatbots diese Technologien den Anschein erwecken, sie seien Gesprächspartner, wenn ich das mal sagen darf, meistens sehr unangenehm unterwürfig und unglaublich affirmativ. Ich finde es körperlich unangenehm, mit diesen Maschinen zu sprechen. Ich spreche auch nicht mit Maschinen, da was einzutippen. Ja, das ist aber ein toller Gesichtspunkt. Und dann kommen immer so Listen und so weiter. Und dann, wenn man der KI dann sagt, formulier es doch mal aggressiver, dann baut sie lauter Worte, die in normalen Verwendungen Aggression ausdrücken, ein. Es ist wirklich sehr bescheuert. Also, dass die so den Anschein erwecken, sie seien Akteure wie wir, ohne es zu sein, liegt nicht daran, dass sie welche sind. Diese Modelle sind vielmehr so designt, dass die konstitutive Fremdartigkeit der Musterdetektion gegenüber dem Verstehen und Verwenden sinnhafter sprachlicher Äußerungen kaschiert wird. Ich möchte auch sagen, sogenannte Halluzinationen sind vorprogrammiert, wir werden sie nicht loswerden, weil es halt Musterdetektion ist. Meine Überlegung lautet, wer den Begriff des Denkens und andere mit unseren rationalen Vermögen verbundene Begriffe entsprechend umbaut, übersieht die politischen, sozialen und ökonomischen Grammatiken der Implementierung von KI. Das ist sozusagen das dritte Argument. Wir können einer KI aus theoretischen Gründen keine geistigen Fähigkeiten zuschreiben, das habe ich heute versucht zu zeigen. Wir sollten einer KI aber auch aus praktischen Gründen keine entsprechenden Fähigkeiten zuschreiben, weil wir damit zentrale Begriffe unseres Selbstverständnisses so umbauen, dass sie einer Entstellung durch Big-Tech-Logiken zuträglich werden. Mein Gedanke lautet, die entsprechenden KI-Diskussionen arbeiten an einem Umbau unseres Selbstverständnisses als geistiger Wesen mit, die letztlich einem Angriff auf unsere deliberativen Fähigkeiten, also die Möglichkeit, einen Begriff seiner selbst, eine Verortung, eine Kritikfähigkeit und all diese Dinge, das Abwägen von Gründen, gleichzukommen. The professors are the enemy. Wir wissen, dass es aus der amerikanischen Regierung kommt. Und damit auch die höhere Higher Education is the enemy. Die vermeintlich gediegene philosophische wie kleinteilige Diskussion zu der Frage, ob KIs denken können, die gibt es. David Chalmers, Eric Schwitzgebel, brillante Papers. Und ich finde sie von der Richtung alle unglaublich problematisch, weil sie diese Logik übersehen. Also die kleinteilige Diskussion dazu, ob eine KI denken kann oder könnte, spielt ein anderes Spiel als die Philosophie. Sie geht sozusagen mit Würfeln zu einem Pistolenduell. Nicht, weil sie machtlos ist, sondern weil sie nicht sieht, dass es um was anderes geht als um Argumente, würde ich sagen. Es geht um Machtdynamiken. So wie Big Tech im Bereich der sozialen Medien keineswegs einem tragfähigen Begriff der Meinungsfreiheit verpflichtet ist oder ein falsches Gatekeeping abgebaut hat, so ist die Breitenöffnung von KI-Technologien kein humanitärer Akt gewesen. Wir sind an der Universität nicht gefragt worden, ob wir diesen Quatsch haben wollen. Wir müssen aber die ganze Zeit Gegenmaßnahmen ergreifen, damit die Leute noch ihr Denken durch das Schreiben von Texten klären können. Was geschieht, ist ein Kapern und Umdrehen, der die deliberativen Fähigkeiten, die Bedingung der Möglichkeit der Kritik noch dieses Einschreibens sind. Neben Problemen, das erwähne ich hier nur, da gab es ja auch sicher in anderen Vorträgen schon einiges zu, wie der Ausbeutung von Clickworkern und den immensen Energiekosten. Jetzt habe ich gerade erfahren, gestern in unserer internen KI-Sitzung an der Akademie von einem Kollegen, dass OpenAI die Zahlen offen hat legen müssen, weil sie ja mittlerweile mit Microsoft sozusagen eng kooperieren. Und das ist ein Irrsinn, einen so einen Prompt zu machen, ist, weil sie 3 Stunden Licht anhaben mindestens. Ja. Und irgendwann kommen wir dann auch in die Region von Flügen, von den Energiekosten und ich würde sogar sagen Energieverschwendung. Also die Klimaschäden, Clickworking und der Diebstahl geistigen Eigentums ist natürlich hier vor allen Dingen zu nennen. Polemisch und zugespitzt gesagt mit dem Philipp Stab, der ein schönes Buch Digitaler Kapitalismus geschrieben hat, und Justin Joke, neomarxistischen, sehr schönen Kritik dieser Art der Mathematik, die da wirksam wird, könnte man sagen, wie Amazon das Postwesen in einen eigenen Markt transformiert hat, Uber dasselbe mit Taxiunternehmen gemacht hat, setzt sich diese Verwandlung in eigene Märkte im Bereich der KI so fort. Hier wird geistige Arbeit vor allem in der Kunst und der Wissenschaft, indem sie im Datenmaterial des KI-Trainings anonymisiert verschwindet, von entsprechenden Unternehmen gekapert. Ich habe in dem einen Leak mal bei Meta, also Facebook, auch 80 von meinen Texten entdeckt, die da benutzt wurden. Das ist völlig irrelevant, weil es müssen ja Milliarden Texte oder Millionen Texte sein, aber das betrifft uns alle sozusagen. Die haben ja tatsächlich mit Raubkopien gearbeitet, um ihre KI zu trainieren. Da ist niemand gefragt worden. Das ist sozusagen die Google-Mentalität. Erstmal alles nehmen und die Anwälte klären es dann später. Einer KI können wir nicht sinnvoll die Fähigkeit zu denken zuschreiben. Und mir ist heute ging es vor allen Dingen um diese theoretischen Fragen, weil ich glaube, eine politische Kritik ist vielleicht manchmal zu schnell, übergeht zu schnell diese Frage. Ich halte es für sehr wichtig, sich zu diesen Fragen der theoretischen Grundbegriffe, die da im Spiel sind, auch zu verhalten. Aber ich verstehe meine Kritik natürlich so, dass sie auch einer politischen Kritik zuträglich ist. Wenn wir gegen alle Widerstände rationalitätstheoretischer und begrifflicher Art es dennoch tun, führen wir etwas in die Begriffe ein, was einer anderen Logik zuträglich ist als dem Versuch, besser zu verstehen, wie die massenhafte Implementierung dieser Technologien unseren Selbst- und Weltbezug verändert. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und habe noch einen Werbeblock, der ist hier. Also das Buch zum Thema ist das. Im Hintergrund steht aber natürlich auch dieses Buch, da geht es um Anthropologie, aber das ist sozusagen die ausgeführte Variante. Diese Überlegung finden Sie in dem Buch, das letztes Jahr in meiner Verlag erschienen ist. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.
Herr Feige, vielen Dank. Das ist auch mal die unterste, innerste, kerntheoretische Schicht betroffen hat. Wie Sie schon richtig sagten, hatten wir diverse Vorträge hier schon, die sich auch um das Politische drehte. Aber ich habe mir jetzt natürlich einige Fragen notiert und zu viele will ich auch nicht stellen, weil wir das gerne heute, weil so viele Leute hier sind, auch öffnen wollen. Der Turing-Test. Ich finde es sehr nachvollziehbar, wie Sie auch erläutert haben, indem man einfach die Bedingungen umdreht und die völlig falschen Fragen stellt, eigentlich vom Thema ablenkt, kommt man auch zu Ergebnissen. Aber Sie haben Brian Kendall Smith erwähnt vom MIT und im MIT gab es ja auch den Marvin Minsky, der mit diesem tollen Spruch in Erinnerung geblieben ist, auf die Frage, können Maschinen denken? Natürlich können Maschinen denken. Wir sind Maschinen aus Fleisch, wir Meat Machines. Jetzt ist es natürlich so, die Frage, die sich aus meiner Sicht dann stellt, wo kommt bei uns dann das Denken her? Das alte Leib-Seele-Problem, eine Seele wurde nie gefunden. Wie sind wir zu dem Bewusstsein gekommen, unser Selbst?
Ja, das sind jetzt nochmal 2 Vorträge, die ich dazu halten muss, glaube ich. Aber ich würde mal sagen, also erstmal Minsky ist natürlich einer der KI-Winterakteure, der hat so politisch Schaden da angerichtet, auf eine bestimmte Weise ein Pionier, ein auch ein virtuoser Computerwissenschaftler, aber das ist genau der, den ich natürlich meinte, der gegen die konnektionistischen Ansätze agitiert hat und ein Gesprächspartner von Dreyfus war. Und da sieht man einfach sowas wie Delametrie und sowas, diese ganze mechanistische Tradition, die es ja auch in der Philosophie gibt, das ist ja kein neuer Gedanke. Also ich würde sagen, jetzt wenn wir über Leib-Seele sprechen wollen, da gibt es natürlich viele schwierige Fragen. Mein Vorschlag wäre immer noch ein materialistischer. Das heißt, der sagt nicht, es gibt eine Seele, die in den Körper reinfährt, sondern es ist eher so, dass die Art und Weise, auf die unsere Lebensprozesse organisiert sind, anderer Art ist. Wir können uns nicht in derselben Weise beschreiben, wie wir die Bewegung von Katzen und das Wachsen von Pflanzen und erst recht nicht, die Drehung von Planeten beschreiben. Ja? Das ist ein aristotelischer Gedanke, der sagen würde, die Form, auf die wir lebendig sind, ist eine andere. Und der Vorteil ist, das ist schon irgendwie materialistisch. Verstehen Sie, was ich meine? Also da werden nicht dubiose Entitäten eingeführt, aber trotzdem wird dieser Unterschied der Art der Organisationsweise ernst genommen. Und deswegen, also das wären sozusagen Teile der anthropologischen Grundlagen, dass ich glaube, wir müssen in Rechnung stellen, dass wir die Begriffe, die wir auf uns und andere Lebewesen sinnvoll anwenden können, dass sie bei uns ein bisschen anderen Sinn gewinnen. Weil wir können uns darüber streiten, ob die Ökumene wünschenswert ist oder nicht, ob ein Kunstwerk gelungen ist oder nicht. Wenn die Studierenden ihre Hunde mit in meine Vorlesung bringen, lohnt es nicht, mit den Hunden eine Diskussion anzufangen, dass sie nicht bellen sollen. Und das ist nicht eine empirische Tatsache, sondern eine logische Tatsache über Hunde, dass man das nicht tun kann mit ihnen.
Trotzdem bleibt ja immer noch die Frage des Warum, ne? Also wo das Ganze herkommt. Die Naturalisten, wenn man ganz lange zurückgeht, bis Epikur, Lukrez, die versucht haben, naja, alles besteht aus Atomen und Abweichungen, weil Atome abweichen, entsteht dann auch irgendwo Varianz und der freie Wille. Ist es denn denkbar, dass sich aus der Technik heraus tatsächlich ein grundlegendes Bewusstsein seiner selbst, Gründe, Ideen entwickeln könnte?
Eine Anmerkung vielleicht. Ich glaube, es ist auch gar nicht mal an erster Stelle das Leib-Seele-Problem sozusagen, das vielleicht dann im Hintergrund jetzt der Frage steht. Da sagt John McDowell an einer Stelle ganz sinnvoll, es gibt auch falsche Arten der Woher- und Warum-Fragen. Wenn man zum Beispiel glauben würde, wir würden versuchen, ein Feature bei uns zu finden und das irgendwie abzuleiten, genealogisch durch evolutionäre Prozesse, dann würden wir dem Wesen des Menschen näher kommen, das könnte ein Fehler sein. Verstehen Sie, was ich meine? Weil so, das wäre seltsam, ja. Zum Gucken, hier, guck mal da. Vor 300.000 Jahren, genau da, diese Mutation. Das ist irgendwie eine ganz seltsame Beschreibung. Und Turings Punkt ist ja eigentlich tatsächlich das Argument der Substratsunabhängigkeit auch nochmal, das wir bei Bostrom haben in bestimmter Weise. Beziehungsweise eigentlich ist es ja ein täuschungstheoretisches Argument, das eigentlich nur fragt, kann ich den Unterschied erkennen? Kann mich die Maschine so täuschen, dass ich den Unterschied nicht mehr entdecke? Nicht? Und deswegen würde ich sogar sagen, das ist gar nicht mal, die ganze Seele wird ausgetrieben da. Und ich würde auch sagen, bestimmte Seelenbegriffe muss man auch vorsichtig mit sein, ob man die haben will. Nicht? Sie verstehen vielleicht, was ich meine, ob wir sowas wie Körper und in die fahrenden Seelen rein, da hätte ich als Philosoph Bauchschmerzen, sowas zu verteidigen. Ja? Jetzt die Frage, ob Maschinen denken könnten, ist die Frage, nicht wahr? Eines Tages sozusagen.
Ich glaube, die Frage könnte man in doppelter Hinsicht formulieren. Zum einen, ob es vorstellbar wäre, dass aus dem jetzigen Status quo der KI und der Technik aus diesem heraus tatsächlich so etwas entstehen könnte. Ich persönlich würde glauben, eher ausgeschlossen. Oder ob andererseits die Frage des Frankenstein, ob wir Menschen in der Lage sind, tatsächlich durch Nachahmen, durch Ausprobieren so einen Prozess in Gang setzen können.
Ja, das verstehe ich. Also ich würde auch beim ersten Punkt sagen, die gegenwärtigen Technologien sind das nicht und werden das nicht. Egal wie der Fortschritt aussieht, wie rasante aussieht, es sind statistische Musterdetektionsmaschinen. Und solange sie das sind, sind sie halluzinatorisch und glitchy und haben keinen Begriff davon, wo sie. Also ich würde sagen, die Frage wäre, könnte es irgendwann zukünftig ein Paradigma geben, in dem das nicht mehr der Fall ist? Wir haben ja auch früher diese symbolverarbeitende KI gehabt, auch wenn es die schon parallel gab, und dann kam der Konnektionismus, der hat das irgendwie auf ein anderes Level gebracht. Jetzt hat man auf einmal diesen ganzen Irrsinn, der da rausgespuckt wird, ja. Mein Punkt wäre, also erstmal Vorbemerkung, für mich ist relevant, nicht hypothetisch, was sein könnte, sondern eine Kritik an dem anzusetzen, was wir haben eigentlich. Das ist eine andere Perspektive, ja. Und da sage ich, lass uns bitte aus den Begriffen mal die Luft rauslassen, weil die sind einfach falsch und auch noch total problematisch in verschiedenen Hinsichten. Ich würde sagen, es ist nicht logisch ausgeschlossen, dass es irgendwann andere Akteure, als wir es sind, geben könnte, denen wir einen Akteursstatus so zuschreiben müssten. Ja, diese Gedankenexperimente gibt es ja auch, eigentlich, die Aliens haben immer die analytische Philosophie in den 80ern bevölkert, die haben alle über Aliens nachgedacht, ja. Und die Richtung meiner Überlegungen wäre dann aber trotzdem, wenn die nicht irgendwie sowas wie mit Lebensprozessen was zu tun hätten. Vielleicht in dem Buch spinne ich so ein bisschen den Gedanken weiter, dass man über künstliches Leben nachdenken könnte, aber das hat auch seine Grenzen. Dann sehe ich nicht so recht, was das heißen könnte, ja. Aber ich würde sagen, ausgeschlossen ist es nicht. Ich glaube nur, also der Status des Gegenüber hängt ja nicht daran, dass wir beide Hände haben, sondern dass wir Akteure sind, die einen Begriff ihrer selbst und sowas haben. Deswegen gestehen wir uns bestimmte Dinge zu, ja. Und selbst wenn die Sachen bei uns defekt wären, weil wir irgendwie Einschränkungen haben, würden wir uns das zugestehen, weil wir solche Arten von Akteuren grundsätzlich trotzdem der Gattung nach wären. Und logisch ist das nicht ausgeschlossen. Bloß das ist Science Fiction, ne? Und die Science Fiction wird sozusagen auf die aktuellen Technologien gelegt und die Verkaufsargumente dieser Unternehmen für ihre Börsengänge sind, das habe ich am Anfang gezeigt, da steht ein Irrsinn drin, ja. Also dass man den netten Chatbot Claude nochmal mit ihm drüber spricht und nochmal ein bisschen für ihn erklärt, wie es denn ist. Ich meine, das ist, wenn die das glauben, sind sie einfach verrückt, würde ich sagen, auf eine bestimmte Weise. Es kann auch sein, dass sie nicht glauben, dass es einfach ein PR-Gag ist, ja. Und das ist einfach ein verwirrtes Denken, ja. Das ist sozusagen meine Diagnose. Aber klar, wir können das natürlich Science Fiction. Warum? Das ist ja die Frage unter anderem von Blade Runner, ne? Ridley Scott. Was ist der? Erstmal ist Ridley, ist Deckard selber ein Replikant in diesem Film? Director's Cut sieht es so aus. Und macht es einen Unterschied, wie so ein Wesen gewissermaßen in die Welt kommt für seinen Status als ein Wesen, das Rechte und Ansprüche hat? Nicht, vielleicht könnte man kantisch sagen, nicht grundsätzlich vielleicht. Trotzdem würde ich aber sagen, es hat was immer noch mit der Frage von Lebensform, Prozessen und so weiter zu tun. Da bin ich erstmal neutral. Da würde ich es mit Davidson halten. Das müssen wir gar nicht notwendig ausschließen, um diese Kritik hier zu lancieren. Wir sollten bloß nicht vorschnell so etwas diesen Maschinen zuschreiben, die wir heute haben.
Also ich bin ja der Meinung, dass es vor allem wichtig ist, das auseinanderzuhalten. Also, dass man den Status quo analysieren und kritisieren kann, aber wissen muss, dass das andere Science Fiction ist und oft eben Verkaufsmodelle. Sie hatten erwähnt, SpaceX, Elon Musk wird unglaublich viel Geld einsammeln. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Elon Musk hat immer Geschichten verkauft und er hatte einen Laptop dabei, den er selber gebastelt hat, also nur die Hülle. Und der sah spektakulär aus und so wird das erzählt. Damit hat er Eindruck gemacht, weil er gesagt hat, er hatte seinen individuellen eigenen Supercomputer dabei. Und das kam wahnsinnig gut an und das ist halt ein Verkaufsargument gewesen, um Geld zu akquirieren.
Die Wahrheit und Lüge ist halt nicht die Währung in diesen Kreisen, muss
natürlich
man sagen.
Natürlich
nicht. Jetzt so Pitch-Logiken, ja.
Eine Sache wollte ich noch nachfragen, und zwar, Sie hatten den Nanny-Roboter angesprochen. Jetzt ist es so, dass völlig nachvollziehbar, glaube ich, man erstmal sofort den Reflex hat, auf gar keinen Fall würde man sein eigenes Kind dem Nanny-Roboter anvertrauen. Aber ganz praktisch setzt man sich in Maschinen, die Sensorik haben und einen durch den wildesten Stadtverkehr von Shanghai transportiert. Autonomes Fahren. Damit will ich sagen oder nachfragen, was passiert denn mit uns, wenn Begriffe immer mehr sozusagen in eine Richtung gebogen werden, die uns vielleicht von uns selbst auch entfremdet?
Also ich würde erstmal dieses autonome Fahren von dem Nanny-Roboter-Beispiel unterscheiden wollen, weil beim Nanny-Roboter-Beispiel von Kendrick Smith geht es ja darum, wenn wir einem Akteur unser Kind anvertrauen, muss dieser Akteur einen Begriff des Wohlergehens des Kindes haben. Ja, sonst ist das echt gefährlich. Und Kind in den Wippe legen ist was anderes. Also da hoffen wir, dass die gut gebaut ist und nicht zerbricht, als wenn wir einen Akteur haben, das mit dem Kind irgendwas macht. Ja, also wir müssen irgendwie glauben, dass dieser Akteur weiß, dass er sich sorgt um das Wohlergehen des Kindes, wie wir das auch tun können. Und autonomes Fahren ist dann vielleicht eher sowas wie Technik-Risikofolgenabschätzung, wo ich mich nicht gut auskenne, aber das Kit in Karlsruhe sehr gut und die ganzen Leute, die da arbeiten. Das war ja auch ein Versprechen, dass das jetzt kommt. Ja, und das Zukunftsmarkt ist, ich weiß gar nicht, ich habe zwar Kollegen von der Uni Stuttgart, die sich da sehr gut auskennen, aber ich kenne mich da nicht so gut aus, wie da der Stand jetzt ist. Man kann natürlich, also
das gibt es, das
breitet
ja, sich.
Genau, aber es hat sich ja noch nicht durchgesetzt. Nicht so, dass auf den Autobahnen im Moment Leute ohne Fahrer hinten drin sitzen und einen 60 reinschlürfen oder so in ihrem Porsche in Stuttgart. Aber, also klar, ich meine, das kann man befragen, ob das, also das, da stellen sich total irrsinnige Fragen der angewandten Ethik. Ja, das, so sind ja diese Maschinen, werden ja, also diese Technologien werden ja auch mit diesen Fragen im Zusammenhang gebaut. Und das ist mir nämlich am Ende so eine Frage, so Trolley-Problem-Fragen. Dann hat nämlich lieber ein Kind überfahren anstatt 13 Senioren oder nicht, wenn die Maschine sozusagen in dieser Situation ist. Und da ist das Problem, dass eine Form von Entscheidbarkeit hergeführt wird, die fest verankert wird dann, wo man sagen könnte, vielleicht sollte das nicht so geschehen, dass man in dieser Weise Verrechnungslogiken einführt, nicht? Aber da steckt vielleicht nicht so ein Umbau der Begriffe drin, weil ich denke, autonomes Fahren ist vielleicht einfach doch noch in so einem Technik-Gefahren-Abwägungssinne zu diskutieren, während KI-Techniken, die so diskutiert werden, da ist dieser Umbau drin. Und den kann man erstmal nicht machen, war meine These. Und zweitens, wir sollten ihn auch nicht machen, weil er politisch nicht angezeigt ist, um es mal vorsichtig zu sagen.
Auf eine Sache wollte ich noch kommen und Sie nachfragen, weil ich habe darauf gewartet, dass es in Ihrem Vortrag kommt. Es kam aber nicht, aber ich habe Ihr Buch gelesen. Thomas Nagel, der wird öfter angesprochen und es geht um seinen berühmten Aufsatz des Bewusstseins einer Fledermaus. Wie ist es, sich als Fledermaus zu fühlen? Wenn Sie da noch etwas dazu ausführen können, das würde mich persönlich freuen.
Ich weiß nicht, wie viele Leute hier diesen Aufsatz kennen. Das ist so ein super Klassiker der Philosophie zum sogenannten Qualia-Problem. Qualia sind, ganz einfach mal gesagt, in der Philosophie des Geistes meint es die Art und Weise, auf die es sich anfühlt, in einem bestimmten Zustand zu sein. Ja, deswegen stellt Nagel die Frage, wie ist es, wir können, Nagels These ist, wir kommen nicht, egal ob wir uns Flügel ankleben, was wir uns imaginieren, es gibt eine spezifische Erfahrungsqualität, die nur eine Fledermaus haben kann. Die nur sozusagen aus der Innenperspektive der Fledermaus da ist. Ich halte das für alles ziemlich falsch, muss ich mal sagen. Ja, ich halte es für falsch, mit Leuten wie John McDowell diese Fragen bei Fledermäusen zu stellen. Und ich glaube auch, dass wir geistige Vermögen nicht an sowas wie Erfahrungsqualitäten binden sollen. Meine Gegenthese war ja eher, wir sollten sie an Formunterschiede binden, auf die wir als selbstbewusste Akteure, natürlich Empfindungen, all diese Dinge gehören da rein, aber wir können die nicht sozusagen als eine Eigenschaft des Geistes ausmachen, der nicht reduzierbar ist. Und das steckt leider in der Qualia-Diskussion. Also wenn Sie mich festnageln, Nagel ist ein brillant, der hat auch eine sehr gute Einführung, haben wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen, bei Reklam geschrieben, in die Philosophie, ist ein toller Philosoph, aber ich finde am Ende seine Thesen doch immer falsch, glaube ich.
Aber wenn sie am Ende immer falsch sind, ist es dann doch nicht immer jegliche Erkenntnis und Selbstbewusstsein, das dann doch irgendwie auf Erfahrung aufbauen. Erkenntnis als Erfahrung.
Nee, also...
Ihr Beispiel mit dem Sturm.
Ja, natürlich, also die logische Struktur des Selbstbewusstseins ist nicht aus der Erfahrung deduzierbar. Also es ist nicht so, dass wir durch Erfahrung ein Selbstbewusstsein haben, sondern wir können die Erfahrung, die wir haben, weil wir selbstbewusste Wesen sind. Und mein Beispiel mit dem Sturm war einfach, ich bin in der Lage, ein Fenster als Fenster zu sehen, weil ich ein Wesen bin, das weiß, was Fenster sind, über den Begriff verfügt. Ich denke auch nicht in dem Moment nach. Ich sehe halt nur ein Fenster. Und dass sich da nicht eine Zwischenebene, ein Begriffsschema oder irgendwas anderes Komisches dazwischen schiebt, sondern ich sehe direkt Dimensionen der Wirklichkeit, wenn epistemisch nichts dazwischen steht. Und natürlich, um das zu können, muss ich mit Fenstern in Kontakt gewesen sein, das war auch der Punkt von Davidson, und muss in eine Sprachgemeinschaft sozialisiert werden und all diese Begriffe erwerben. Das hat schon was mit Erfahrung zu tun. Es ist nicht so, dass wir nur durch Erfahrung sozusagen Akteure sind, die über Menschenrechte streiten können, ja, sondern das ist ein Feature dessen, was für Akteure wir als menschliche Wesen sind. Das wäre die These. Da gibt es einen formalen Unterschied zu anderen Arten von Lebewesen. Und genau, deswegen, das widerspricht nicht der Erfahrungsdimension des Begriffserwerbs und all den Dingen, da kann man ganz viel Sinnvolles zu sagen, aber die Struktur, dass wir selbstbewusste Wesen sind, das ist nicht deduzierbar sozusagen aus Erfahrungstatsachen. Vielen Dank.
Und demokratische Transformation. KI und demokratische Transformation.